Vielleicht wollt ihr in 3 oder 4 Jahren ein nachhaltiges Haus aus Holz bauen. Und jetzt stellt euch vor, ihr lasst heute bereits die Bäume dafür pflanzen und schaut denen die nächsten 3 Jahre beim Wachsen zu. In dieser Zeit habt ihr euer Eigenkapital genau in eine solche Baumplantage investiert und könnt damit sogar noch euer Geld vermehren. Die Hölzer, für die ihr euch entschieden habt, erfüllen alle sogenannten Feuerwiderstandsklassen und haben außerdem eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit. Und das Beste, ihr spart einen Haufen CO2. Klingt jetzt nicht sehr realistisch? Naja, vielleicht doch. Und warum das so sein könnte, das wird uns mein heutiger Gast erzählen.
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und ich freue mich heute, Aline Gasparian, Gründerin und Vorstandsvorsitzende WeGrow AG, als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Aline, schön, dass du heute hier bei Gewinn mit Sinn dabei bist und ich bin jetzt schon sehr gespannt auf das Gespräch, was du uns erzählen wirst.
Hallo Jürgen, guten Morgen. Ich habe mich auch sehr gefreut.
Wunderbar. Aline, der Baum, von dem wir hier reden oder den ich gerade so angekündigt habe, der die Grundlage auch von eurem Unternehmen ist, das ist der Blauglockenbaum, auch Paulovina tomentosa oder hier besser bekannt als Kiribaum. Würde das mit diesem Baum so funktionieren, wie ich das in der Einleitung gerade beschrieben habe? Also ich schaue dem Holz für mein eigenes Haus beim Wachsen zu und könnte damit in der Zeit sogar noch Geld verdienen?
Ja, da muss ich schon direkt ein bisschen eingreifen in die Bezeichnung. Blauglockenbaum oder Paulovnia tomentosa ist die Wildform des Kiribaumes. Also es sind 7 verschiedene Arten des Kiribaumes bekannt weltweit. Und die am längsten Einzug in auch Europa gehalten hat, ist Paulovnia tomentosa, auch umgangssprachlich Blauglockenbaum genannt. Wir dagegen arbeiten ausschließlich mit Hybriden des Kiribaumes, also nicht mit dieser Sorte, sondern mit Kreuzung zweier Sorten. Und das hat den Vorteil zum einen, dass man da bestimmte Eigenschaften mit verbindet. Da sprechen wir später natürlich darüber. Aber vor allem, dass die sich nicht unkontrolliert vermehren können, die Hybridsorten.
Das ist ja so eine große Angst. Dass in der Schweiz ist der Baum deswegen verboten.
Unsere Hybride können wir weiterhin in die Schweiz verkaufen, was wir auch tun. Und da haben wir auch in vielen Ländern auch viele Verfahren durchlaufen und von Ministerien und Experten bestätigt bekommen, dass unsere Hybridsorten, die wir als WeGrow AG anbieten, nicht invasiv sind. Und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt, um überhaupt ein Unternehmen auf einem Baum abzustellen. Also da ist die Differenzierung. Aber ansonsten, ja, man kann dem Kiribaum beim Wachsen zusehen. Gerade jetzt, wo jetzt die Sonne mehr scheint und die Saison beginnt, haben wir in den Sommern, wenn alle Bedingungen stimmen, Sonne scheint, es regnet und alles ist schön, dann wächst der Baum 5 cm am Tag. Also morgens und abends kann man den Unterschied sehen. Das ist faszinierend bis heute.
Man sagt ja, dass es im Jahr immer schnell 2 bis 4 Meter sind, die der wächst, ne?
Ja, also unser Rekord war, man muss sagen, der Kiribaum treibt aus, wenn man ihn erntet. Und der Wiederaustrieb hier am Standort Tönisforst, das ist zwischen Krefeld und Düsseldorf, wo wir ansässig sind, war im letzten Jahr 6,36 Meter in 6 Monaten. Also Wahnsinn. Wow. Ja.
Also da kann man ja wirklich sich hinsetzen, Liegestuhl hinstellen und beim Wachsen zugucken. Ne?
Wirklich, ja. Also am besten keine Hängematte dranhängen, sonst ist man ein paar Meter höher dann am Ende. Ja, nein, auf jeden Fall.
Aber es würde dann tatsächlich so funktionieren, ihr nennt das ja auch Ernten, ihr erntet die Bäume, ihr fällt die ja gar nicht. Das weist so ein bisschen darauf hin, dass das in Richtung Landwirtschaft eher geht und gar nicht so Waldwirtschaft. Und die Bäume, die da nach 3 Jahren, 4 Jahren bereit zum Ernten sind, können dann auch direkt weiterverarbeitet werden.
Genau, also da hast du schon einen ganz wesentlichen Punkt auch angesprochen. 2009, 2010 hat ja EU-weit eine Novellierung des Forstgesetzes gegeben. Um den Nutzungsdruck auf die natürlichen Waldbestände zu mindern, hat man die Landwirtschaft zur nachhaltigen Holzproduktion eröffnet. Agrarholzproduktion ist also der Landwirtschaft zugeordnet, wie Äpfelbäume oder Baumschulen. Und das heißt, der Zweck des Anbaus von Kiri-Bäumen für uns ist genau der, dass man denn nicht mehr das Holz aus dem Wald holen muss, sondern zusätzlich zum Wald eben effiziente, schnell wachsende Holzproduktion etabliert. Und je nach Anwendung können schon mit Durchmessern von dreijährigen Bäumen Holzmodule für den Holzbau gebaut werden.
Würde das dann bedeuten, dass das eine Möglichkeit in der Landwirtschaft ist, bestimmte Ackerflächen einfach dafür freizugeben und dann dort über 3 oder 4 Jahre dann Kiribäume anzubauen? Der Landwirt ist es ja gewohnt, dass er eigentlich jährlich sein Geld verdient. Im Gegensatz zum Waldbesitzer, der da manchmal 50, 60 bis 100 Jahre warten muss, bis er mal Geld verdient. Das wäre dann bei den Kiribäumen halt eine relativ kurze Spanne, wenn man das mal überlegt.
Genau, also wir haben ja das Unternehmen vor 15 Jahren gegründet und haben auch direkt angefangen, eigene Anbauflächen zu etablieren oder eben für Kunden Anbauflächen zu etablieren in Deutschland und Spanien. In Deutschland sind das zum Beispiel sogar biozertifizierte Flächen, also wirklich Landwirtschaft. Und genau, also die Herausforderung ist, dass man in der Landwirtschaft gewohnt ist, schnelle Erträge zu generieren. Aber wenn wir dann beim Kiribaum sind, also wenn wir 10 Jahre Kiribäume anbauen, entspricht das dem Wachstum von 90-jährigen Fichten oder Buchen. Ja, also wir sparen da enorm Zeit. Und trotzdem haben wir immer weiter nach Möglichkeiten gesucht, auch diese Zeit von 10 Jahren zu reduzieren und haben in den letzten Jahren ganz intensiv daran gearbeitet, ein System, also ein Holzbausystem zu entwickeln, was schon aus sehr kleinen Durchmessern auch Ästen hergestellt werden kann. Und das sind diese Wandmodule für den Holzbau, mit denen wir seit Januar im Markt sind. Und da ist es tatsächlich so, also 3, 4 Jahre kann auch ein Landwirt überschauen. Das ist auch normal, zum Beispiel im Obstbau. Da sind Zyklen schon, die funktionieren. Und es kann ergänzend zu einjährigen Kulturen angebaut werden. Es kann substitutiv angebaut werden. Insgesamt steht eine Kiribaumplantage ökologisch zwischen der einjährigen Ackerbewirtschaftung und Wald.
Und wenn der Landwirt danach keinen Bock mehr hat, weiter Kiribäume zu machen, dann kann er die Fläche wieder ganz normal im Rahmen von so einer Fruchtfolge auch wieder anderweitig verwenden. Das ist gar kein Problem.
Genau, das ist auch zum Beispiel die kleineren ersten Flächen, die wir jetzt in NRW oder bei Heidelberg angebaut haben. Die haben wir jetzt geerntet oder sind gerade dabei und die werden zum Monatsende zurückgegeben, rekultiviert. Ja, also die Wurzeln werden verkleinert, über die Fläche ausgebracht und über die Zeit, wo die Kiribäume dort gewachsen sind, ist auch zum Humusaufbau gekommen, weil die Bäume schließen aus tieferen Bodenschichten Nährstoffe auf und transportieren die mit dem Saftstrom nach oben. Durch den Blattfall zersetzen die sich an der Oberfläche, so dass die Qualität, also der Humus der Fläche, über die Zeit sich auch verbessert. Und die Landwirte, die uns damals die Flächen verpachtet haben, werden jetzt irgendwas anderes drauf anbauen und einfach bessere Bedingungen für ihre Fruchtfolgen finden. Ja.
Aber Humus ist ja ein Riesenproblem. Also im Grunde wäre das dann ja sogar tatsächlich, so wie ich das jetzt verstanden habe, eine Möglichkeit, die Böden auch wieder nachhaltig zu verbessern. Auch dann für spätere, weitere andere Anbauformen.
Ja, also von der Technik des Baumes, ja, unser Herz schlägt natürlich nicht dafür, dass man anbaut und wieder wegtut, sondern anbaut und möglichst wiederkehrend beerntet, denn das ist auch eine Eigenschaft des Baumes. Es ist ja, wenn man sich das vorstellt, wir wollen in den Holzbau gehen, um eben nachhaltiges Bauen zu fördern. Wir wollen weniger Zement, Beton und so weiter einsetzen. Und anstatt, dass wir Hölzer aus dem Wald nehmen, pflanzen wir Bäume auf Ackerflächen alle 3 Jahre. Entsteht ein Rohstoff Holz außerhalb des Waldes für den Holzbau. Und das ist schon eine gigantische Errungenschaft aus unserer Sicht, dass man diese Möglichkeit überhaupt hat.
Absolut. Aber ich stelle mir gerade vor, also wenn ich Landwirt wäre, man hat ja nicht immer nur einen Acker, man hat ja viele Flächen, dann würde ich einfach mal so nach und nach immer diese Flächen mit Kiribäumen bepflanzen und hätte dann auf lange Sicht wieder einen viel, viel besseren Boden und könnte dann quasi wie in so einem Kreislauf das immer weitermachen. Das wäre ja eigentlich fast schon das Ideale, vermute ich jetzt mal. Ne?
Also es gibt tatsächlich noch einen idealen nächsten Step sozusagen in der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Da sind wir noch nicht, aber da werden wir auch hinkommen. hinkommen. Das ist die Kombination vom Anbau des Kiri-Holzes mit Nahrungsmitteln. Und es gibt Langzeituntersuchungen, wo verschiedene Abstände gemessen wurden. Wie soll man die Kiri-Bäume pflanzen, damit die Erträge der einjährigen Kulturen eben ausgewogen bleiben? Und da gibt es einen optimalen Abstand von 35 Metern. Also wenn ich mein Kartoffelfeld nehme, alle 35 Meter eine Doppelreihe Kiri-Bäume pflanze, dann kommt es durch das schnelle Wachstum bereits nach 3-4 Jahren zu einem Effekt, dass obwohl ich 10-15% der Fläche verkleinert habe, habe ich einen positiven Effekt durch die Verbesserung des Wasserhaushaltes, durch die Nährstoffzufuhr und Abpufferung von Klimaextreme, so dass die Ernte der einjährigen Kartoffeln gleich bleibt und ich zusätzlich Holz produziere und CO2 binde. Und im Umkehrschluss heißt das, wir haben die Möglichkeit, Holz vollständig ohne Flächenverbrauch zu produzieren. Das ist möglich.
Ja, das ist genial. Und du sprichst da was an. Das habe ich tatsächlich vor kurzem in einem Buch gelesen, Aufbäumen gegen die Dürre von der Ute Scholb. Die beschreibt, dass tatsächlich eine hervorragende Möglichkeit wäre, diese Riesenflächen, die ja so in hauptsächlich Nord- und Ostdeutschland gibt, dass man dort eine viel, viel bessere Qualität kriegt, weil so ein Riesenfeld im Sommer sich auch wahnsinnig aufheizt. Das ist nicht gut für den Boden. Das ist eigentlich für gar nichts gut. Und wenn man diese Reihen von Bäumen, ich glaube, die haben Versuche mit Pappeln gemacht. Das ist ja auch ein Baum, der ganz gut ist, aber das wäre natürlich für euch sensationell, wenn ihr da Landwirte überzeugen könntet, ne?
Ja, man muss sagen, in Deutschland ist es alles erst seit dem 01.01.2023 möglich. Also vorher war das so, genau, die Gesetzgebung ist ja, kommt voran, aber langsam. Vorher war das so, wenn man Baumstreifen oder Büsche oder sonst was gepflanzt hat, dann kam die untere Landschutzbehörde, hat das dokumentiert und dann sagt, ach schön, Landschaftselement. Ein Landschaftselement darfst du nie wieder wegmachen. Ja, das heißt, für ein Land hat er wirklich Fläche, produktive Fläche verloren. Jetzt seit dem 01.01.2023 ist das anders. Das heißt, es wurde anerkannt, dass auch diese Doppelreihen oder andere Kulturen, die eine Ackerlandschaft unterbrechen, auch landwirtschaftlichen Nutzung unterliegen können. Und das ist natürlich überhaupt die Grundlage, dass die Landwirte in Deutschland diese Agroforstsysteme implementieren.
Na, zum Glück haben wir dann jetzt eine gute neue Gesetzgebung. Das ist ja perfekt. Und man hat ja noch zwei weitere sehr, sehr positive Effekte. Das eine ist ja, dass ein Kiri-Baum enorme Mengen an CO2 speichert. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, habe hier gelesen, dass so ein Kiri-Baum bis 700 Kilogramm CO2 speichert im Jahr, während eben so eine klassische Eiche 30 Kilogramm ungefähr speichert. Allerdings ist es ja jetzt auch ein bisschen so, die Lebensdauer des Kiri-Baums ist ja viel kürzer. So eine Eiche ist ja so 80, manchmal bis 100 Jahre steht die da und bevor sie womöglich gefällt wird und weiterverarbeitet wird, das ist ja bei euch, geht das ja viel schneller. Dann ist aber eigentlich so ein Vergleich auch wieder unfair, oder?
Also entscheidend ist ja, wofür das Holz verwendet wird. Und mit dieser Frage beschäftigen wir uns, also wir beschäftigen uns mit der Frage, wie kann man ressourcenschonend Holz produzieren? Wie kann man möglichst effizient und ökologisch die Bewirtschaftung aufstellen? Und wie kann man möglichst sorgfältig mit dem Rohstoff umgehen, den man ja produziert hat, mit dem Holz? Und das heißt, wir haben alles dafür getan, dass man eben Applikationen hat, dass das in stoffliche Nutzung geht. Ja, es wird nicht verbrannt. Dadurch ist die CO2-Speicherung unabhängig von der Wachstumsphase. Wir vergleichen gerne eine Kiri-Baumplantage von der Fähigkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu binden, mit einem klassischen Mischwald. Also eine Kiri-Plantage bindet ungefähr 40 Tonnen CO2 pro Hektar und das ist 3 bis 4 Mal so viel wie ein Mischwald. Und genau, die entscheidende Frage, was macht man da mit dem Holz, wenn wir daraus Gebäude bauen mit wenig Verschnitt, dann ist das eine dauerhafte CO2-Bindung und da die Modelle auch zirkulär verwendbar sind, dann ist im Prinzip keinerlei Einschränkungen in der Berechnung. Ja, ist auch sehr wichtig.
Das ist, ja, und man kann ja bei euch dann, kommen wir zum anderen Thema, quasi doppelt CO2 sparen. Das ist so ein Lieblingsthema, was ich noch in einer anderen Sendung, die ich moderiere, 2-3 Mal schon hatte. Wenn man so Geld klassisch anlegt, verbraucht man auch eine Menge CO2. Also bei einer Summe von 4.000 Euro, die irgendwo auf dem Konto liegen und ich kümmere mich nicht darum, die werden dann ganz konventionell angelegt, habe ich schnell 1 Tonne CO2 zusätzlich im Jahr.
Nein, das ist
Ja, nur weil dieses Geld irgendwo in fossile Industrien oder was weiß ich nicht. Ne? Wenn ich jetzt sogar, ich kann mich noch so bemühen, dass ich Strom spare, vielleicht sogar ein Elektroauto fahre, kein Rindfleisch esse, dann habe ich 40.000 Euro angelegt und mal eben 10 Tonnen mehr CO2 auf meinem Stempel. Kann ich eigentlich wieder vergessen. So, wenn man jetzt bei euch kann man ja auch Geld anlegen. Das würde ja bedeuten, dass man quasi doppelt CO2 spart, ne? Wenn man euer Holz nutzt und noch bei euch das Geld anlegt. Das war so auch die Idee von meinem Einstieg.
Ja, also die Argumentation habe ich noch so nicht durchdacht, aber könnte man so machen. Ja, genau. So ein Unternehmen ist seit September letzten Jahres börsennotiert und insofern freuen wir uns natürlich, wenn wir Unterstützer finden, die unsere Aktien kaufen und uns in den Entwicklungen begleiten. Man kann sich an WeGrow beteiligen, im Prinzip in dieser Form. Und man muss auch ganz klar sagen, ohne Kapitalallokation kann man nichts umsetzen. Also das ist auch etwas, was glaube ich in der Welt auch nochmal ganz deutlich ankommen muss. Die Entscheidung, was ich mit meinem Geld mache, hat einen maßgeblichen Einfluss und das unabhängig von der Größenordnung. Und wir sind da sehr dankbar, dass wir seit 15 Jahren wirklich ganz tolle Kapitalpartner haben, sowohl private als auch institutionelle, die eben diese auch lange Vision mit begleiten und uns dabei unterstützen. Also das ist alles andere als selbstverständlich, aber genauso wichtig wie die Arbeit selbst.
Aber kannst du vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, wie ihr überhaupt vor 15 Jahren auf die Idee gekommen seid? Also, habt ihr da irgendwo mal so einen Kiribaum gesehen? Habt gedacht, ach Mensch, prima Baum, mit dem kann man Geld verdienen? Oder wie ist das gelaufen?
Also bis auf den zweiten Teil des Satzes, ja. Ich bin ja im Gründerteam mit Peter Diesenbacher, den kenne ich seit der Schulzeit, ja, also schon über 25 Jahren und wir haben beide in Bonn studiert. Ich habe Volkswirtschaft studiert, er Agrarwissenschaften und als er als Student beim Professor Pude im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe gearbeitet hat, kam ein Gärtner aus dem Botanischen Garten mit einer Kiribaumscheibe, die 40 Zentimeter war und nur 12 Jahre alt war. Die musste gefällt werden, weil da ein Weg frei gemacht werden sollte. Dann kam er mit dieser Scheibe und meinte, guck mal, was ich hier habe, ihr forscht doch an schnell wachsenden Pflanzen. Dann hat Peter diese Scheibe in die Hand bekommen und hat die seitdem nicht mehr losgelassen. Also wir haben die immer noch. Ja, das ist die Urscheibe, nennen wir die. Ja, also die Faszination dieses schnelles Wachstums war sofort da und wirklich von der botanischen Seite. Dann hat er angefangen, weltweit sich Saatgut zu besorgen, eben auch herausgefunden, die Unterschiede, verschiedene Sortenarten, ist überall rumgefahren und hatte irgendwann auf seinen Fensterbänken ganz kleine Gewächshäuser, irgendwann auch auf meinen Fensterbänken. Irgendwann hatten wir ein Gewächshaus angemietet, wo wir 15.000 Exemplare pikiert haben. Und das Tolle am Kiribaum, ich komme ja von der Zahlenseite, der wächst so schnell, das ist einfach nur messbar, ja, also für uns auch.
Da können die ja nicht lange auf der Fensterbank geblieben sein.
Nee, genau. Und selbst die Selektion passiert unfassbar schnell, weil man sofort wirklich innerhalb von wenigen Wochen die Unterschiede in Wuchseigenschaften sieht. Und da wurden dann die ersten Pflanzen selektiert. Er hatte auch züchterische Selektion durchgeführt, also nach Mendel-Verfahren, Kreuzung verschiedener Arten, um Hybride zu erzeugen. Es geht jetzt sehr tief in die Ecke, aber wenn man zwei verschiedene Arten kreuzt, kommt es zu einem Heterosis-Effekt. Das heißt, die Nachkommen vereinen die besten Eigenschaften der Eltern. Und unsere erste Sorte, die wir auch sortenschutzrechtlich dann geschützt haben und die initial für die WeGrow-Gründung war, ist Nordmax 21, die eben Gradstämmigkeit und Standorttoleranz miteinander verbindet durch die Elternteile, die miteinander eben gekreuzt wurden nach Mendel-Verfahren, sodass wir im Prinzip den ersten Kiribaum hatten, der in Deutschland unter hiesigen klimatischen Bedingungen zur Holzproduktion angebaut werden kann. Und das war dann im Prinzip die botanische Schiene. Und mein Part war dann so, ich habe immer wieder mal ein bisschen geholfen. Und irgendwann habe ich mich damit beschäftigt, okay, wenn ein Baum so schnell Holz produzieren kann, was heißt das? Und da habe ich die Holzdynamiken auf dem Markt entdeckt. Und das ist ja unfassbar spannend. Letztendlich hast du einen Rohstoff, der nicht reproduzierbar ist, ne? Also nicht so schnell. Und trotzdem steigt die Nachfrage. Das heißt, man hat da immer einen Druck, nicht nur von der ökologischen Seite, sondern auch wirtschaftlichen Seite. Und dann hatten wir uns beim Businessplan-Wettbewerb angemeldet, waren wir mit dem Studium dann fertig, neben unseren normalen Anstellungen weiter daran gearbeitet. Und nach einem Jahr hatten wir 80 Seiten WeGrow-Betriebsanleitung, sage ich mal, und war total klar, das hat so ein Potenzial, das ist wichtig für die Welt, das ist wichtig für die Umwelt, das ist wichtig für uns. Und wir konnten uns einfach nicht mehr vorstellen, uns mit irgendwas anderem zu beschäftigen und haben dann im Prinzip unsere Anstellungen dann beendet, die WeGrow GmbH gegründet. Und das ist seit 15 Jahren her. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist. Ich kann es nicht sagen. Super schnell verflogen.
Ein wahrlich sinnstiftendes Unternehmen, was ihr da gegründet habt. Ja. Ich muss mal einen kleinen Einschub machen, so eine kleine Zwischeninfo für die Hörerinnen und Hörer vielleicht. Ne, was ist denn überhaupt ein Kiribaum? Es hat ja nicht jeder unbedingt davon gehört. Also die Bezeichnung Kiri kommt tatsächlich aus Japan, wo der Baum auch stark verbreitet ist. Das heißt, so viel ich weiß, glaube ich, Holz. Ne? Einfach Kiri ist die Bezeichnung für Holz. Ursprünglich stammt der Baum aus China, Zentralchina vorzugsweise. Aber in Japan gibt es eine Wahnsinnswertschätzung für diesen Baum. Das wird auch dadurch verdeutlicht, dass die japanische Regierung ein Siegel mit diesen Kiri-Blättern pflanzen hat in den verschiedenen Wachstumsphasen. Also die verschiedenen Blütenstände werden dargestellt. Und der Kiribaum, das haben wir schon gehört, der wächst nicht nur unglaublich schnell. Er verträgt auch Trockenheit und Hitze. Das kommt natürlich bestimmt auch durch die Hybride, wird das ja nochmal, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Er ist vor allen Dingen schwer entflammbar, da kommen wir gleich auch noch zu, warum man das dann sehr gut beim Bauen nutzen kann. Er ist unglaublich stabil, aber auch gleichzeitig sehr, sehr leicht. Das Holz verzieht sich nicht und reißt auch nicht, was ihn wiederum ideal für Furniere macht. War das jetzt soweit alles richtig, was ich erzählt habe?
Eindruckende Recherche, definitiv, ja.
Ja, super. Also das gehört dazu, dass man sie, also ich fand es davon abgesehen unglaublich spannend. Bin doch auf ein paar witzige Sachen gestoßen, da kommen wir aber gleich zu. Ihr exportiert ja mittlerweile eure Kiribaum-Jungpflanzen jetzt aktuell in 48 verschiedene Länder, ne? Und ja. War es jetzt Paraguay oder Ecuador, was dazu gekommen ist?
Paraguay ist unser Land Nummer 48.
Ja, genau. Aber das sind ja dann auch tatsächlich alles Länder mit durchaus sehr, sehr unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen. Das heißt, ihr habt jetzt tatsächlich Pflanzen entwickelt, die, egal wohin ihr auf die Welt die schickt, die können da überall glücklich sein.
Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also so toll der Kiribaum wachsen kann, wächst er nicht unter allen Bedingungen und überall. Das heißt, er braucht ganz bestimmte Voraussetzungen und auch ja Fachkenntnisse in der Bewirtschaftung dann auch. Also wir haben inzwischen 4 eigene Hybridsorten, die wir anbieten. Und diese 4 Hybridsorten haben jeweils bestimmte Spezifikationen, auch hinsichtlich des Standortes, sodass man insgesamt ein relativ breiten klimatischen Gürtel abbilden kann, aber der kann nicht überall wachsen. Und der Beratungsprozess, den wir im Unternehmen haben, das heißt, wir haben Anfragen von überall, in klein und groß, beginnt immer mit der Frage, wo willst du das anbauen? Schick uns am besten eine Postleitzahl oder eben Geodaten. Dann haben wir schon mal eine Klimaanalyse. Also wir haben auch inzwischen schon sehr breite analytische Daten, die wir schon durchgemacht haben. Aber wenn nicht, dann werden auch multifaktorielle Analyse durchgeführt, Wetterdienstdaten abgefragt. Und vor allem auch ganz wichtig ist die Bodenprobe vor Ort. Also ohne Bodenprobe verkaufen wir keine Bäume tatsächlich. Also uns ist echt wichtig, dass sie dann auch wachsen. Und das heißt, dann leiten wir die Interessenten durch diesen Prozess durch, bekommen die Analysen der Bodenproben oder die schicken uns die Bodenproben und wir lassen die analysieren. Und am Ende entsteht so eine Empfehlung. Ja, und entweder ist der Standort innerhalb der empfohlenen Merkmalszone oder nicht. Und wenn nicht, dann raten wir vom Anbau ab. Aber wenn ja, dann sind wir natürlich voll dabei, ja.
Und ist das eigentlich egal bei dem Kiribaum, ob der eher im Flachland oder in höheren Regionen angesiedelt wird? Oder gibt es da auch schon Unterschiede? Ja, das ist ja der Riesenfehler, den man hier, glaube ich, mit den Kiefern gemacht hat und Fichten, die ja eher in Bergregionen sich heimisch fühlen und dann im Flachland eigentlich gar nicht so toll sind, wenn man ehrlich ist. Merkt man jetzt halt nach 40, 50 Jahren dann.
Ja, also das auch die Höhe, die Windexposition, die Wasserverfügbarkeit, die vor allem die Bodenbeschaffenheit, das sind alles Aspekte. Und man kann sagen, die Welt ist ja schon riesig und es kommen riesige Regionen in Frage. Das heißt, zu einem erfolgreichen Anbau gehört eine richtige Sorte, eine gesunde Sorte. Dafür sorgen wir in der Laborvermehrung, ja, wo unter sterilen Bedingungen eben auch auf eine Phytogesundheit sehr stark geachtet wird. Man kriegt sehr gut abgeerdete Pflanzen. Und wenn der Standort passt und beides zusammenkommt, dann ist schon ziemlich gute Voraussetzung. Das heißt, wir gehen einfach nicht gerne in extreme Risikostandorte. Also da eher gemildert, eher optimal. Der Kiribaum ist zum Beispiel, der wäre gar nicht konkurrenzfähig in einem Wald. Also wir haben auch ganz oft, wo die Förster aufgrund des Klimawandels eben auch auf uns zukommen. Da sagen wir auch nein, also dieser Baum ist ein Nutzbaum, damit der Wald Wald bleibt. Ja, weil da würde ein Kiribaum auch einfach gar nicht sich durchsetzen gegen die Konkurrenz. Der braucht wirklich so erstmal ideale Voraussetzungen. Und dann, wenn er einmal angewachsen ist, dann ist er schon wirklich sehr, sehr robust, stabil und wachstumsstark. Aber diese Anfangsphase ist wichtig. Und deswegen auch die Beratung, teilweise haben wir von der ersten Anfrage bis zum Geschäft 7 Monate. Ja, und,
Das ist schon eine Zeit. Aber das bedeutet dann ja nicht nur, dass der Baum vorab schon sehr viel Arbeit macht, er ist auch, glaube ich, sehr pflegeintensiv, ne, wenn man ihn angepflanzt hat. Ich habe irgendwo gesehen, wenn man nach dem ersten Jahr wird er wieder abgesägt. War das richtig? Macht ihr das auch?
Genau, je nach Sorte empfehlen wir einen Rückschnitt nach dem ersten Jahr, weil der Baum ist ja in der Lage, wieder auszutreiben. Und wenn man, also bei einer Sorte wie Phoenix One, kann man eben diesen Rückschnitt durchführen und dann treibt der Baum eben, also man hat im ersten Jahr keine Pflegemaßnahmen. Und dann hat man einen ganz geraden Stamm, der auf 4-5 Meter schon hoch schießt aus einem etablierten Wurzelwerk. Das ist zu empfehlen. Die Intensität der Pflegemaßnahmen auf dem Feld hängt ganz maßgeblich davon ab, was will ich mit dem Holz später machen. Das heißt, unsere Plantagen, wir betreiben ja selber rund 500 Hektar in Deutschland und Spanien, die waren damals angelegt für eine Umtriebszeit von Durchmessern von 40 Zentimetern mit Auslichtungs Holz, aber die Zielernte 40 cm Durchmesser für die Einsatzbereiche wie Schnittholz oder Schellfurnier. Im Zuge der Entwicklungen haben wir uns eben mit der Frage beschäftigt, Schnittholz heißt, sie nehmen runden Körper, die machen Bretter draus, da hat man automatisch 50% Verschnitt. Oh, das kann doch nicht sein. Also das ist ein tolles Produkt, ja, und sicherlich sinnvoll. Aber uns hat das unfassbar wehgetan, weil man dachte, so. Und dann hat man, Schellfurnier ist ein ganz tolles Produkt, das muss astrein sein. Das heißt, wenn man in diese Zielsetzungen muss man extrem intensiv die Plantagen pflegen, asten und dafür sorgen, dass die Stämme eben astrein sind und gerade gewachsen sind. Und mit der Applikation zu Kiriblocks, wo wir im Prinzip 8-Kant-Module nehmen, die miteinander mit Dübelsystemen verbinden, ohne Leim, ohne Metall, ist ein Element, kann schon 7,5 Zentimeter sein, funktioniert schon. Da ändert sich auch gerade die Kulturführung. Ne? Das heißt, die Bäume, die nur dafür wachsen, damit sie in diesen Kiriblocks verarbeitet werden, bedürfen ganz andere Intensität. Na, weil wir können da alles im Prinzip, da sind auch kleine Abschnitte von 1 Meter Längen. Wir können alle möglichen Wuchszustände und Dimensionen verwerten. Das eröffnet die Möglichkeit, noch günstiger und einfacher zu produzieren.
Ja, du hast das jetzt so ein bisschen nebenbei erzählt, aber ich persönlich finde das ja eine absolut innovative, gigantische Idee, was ihr da hattet und hatte mir das ja auch angeguckt. Das ist wirklich so ein System und durch dieses achteckige Herstellen habt ihr ja wahnsinnig wenig Verschnitt, logischerweise. Aber das Tolle ist auch, das hat ja noch mehr Gründe, warum sich das für den Hausbau so gut eignet. Ne? Einmal habt ihr alle... Ja, wie ist denn die nur Feuerklassengedöns da? Das heißt, Brandschutz. Genau, der Brandschutz, nennen wir es so, der ist überhaupt kein Problem, weil das hattest du mir im Vorgespräch ja schon erzählt. Der Kiribaum hat so eine Eigenschaft, dass der ganz schnell verkohlt von außen und dann das Feuer einfach gar nicht mehr weitergeht.
Ja, genau. Also die Eigenschaften des Kiri-Holzes. Kiri-Holz ist sehr, sehr leicht. Also es wiegt ungefähr die Hälfte von klassischen Bauhölzern wie Fichte zum Beispiel.
Was auch den Transport viel, viel einfacher macht, ne?
Ja, in der Handhabung. Also das Kiri-Holz hat Eigenschaften, dass die so nicht mit anderen Bauhölzern vergleichbar sind. Und wir haben halt versucht, eine Möglichkeit zu finden, um diese Eigenschaften bestmöglich zu nutzen. Und diese Produktentwicklung zu Kiri-Blocks hat jetzt einige Jahre auch gedauert. Und genau, also die erste Eigenschaft, die wir genutzt haben, wenn man vertikal stehende Fasern nimmt, ist die Traglast höher. Ja, und das heißt, wir haben, obwohl wir kleine Durchmesser haben, haben wir in dem Statiktest bei der Materialprüfanstalt in Leipzig uneingeschränkte Einsatzwerte erreicht. Das heißt, mit 100 Tonnen Belastung war gar nichts. Auch Horizontalkräfteeinwirkung hat ohne Einschränkungen die Ergebnisse geliefert. Das zweite ist, was du schon gesagt hast, wir haben versucht, möglichst die natürliche Form des Stammes, des Baumes zu erhalten. Das heißt, Achteck, möglichst wenig Verschnitt, möglichst rund bleiben und auch die Wahl des vertikalen Form. Aus irgendwelchen Gründen hat sich durchgesetzt, dass die Bäume nach oben wachsen und nicht zur Seite. Ja, und das heißt auch eine Resistenz gegen Sturm und so weiter. Das ist ja eine Dynamik auch vielleicht für Erdbebenthemen, wo man gesagt hat, bleiben wir doch bei der Natur. Es wird schon Sinn gehabt haben. Und das bestätigen auch die Materialprüfungen. Dann der Dämmwert ist für den Bau extrem wichtig. Und durch den hohen Lufteinschluss, den Kiri-Holz an sich durch das schnelle Wachstum eben hat, haben wir hier Dämmwerte, die doppelt so gut sind wie zum Beispiel bei Fichte oder Buche. Das heißt, wenn wir mit Kiri-Holz bauen, insgesamt sparen wir viel an Dämmstoffen, weil es auf natürliche Weise schon gut reguliert ist oder eben niedrige Wärmeleitfähigkeit da ist. Dann haben wir Brandschutz, genau. Also man kannte das aus Japan schon, die traditionell ihre Kimono-Schränke und Truhen aus Kiri-Holz machen, gerade aufgrund der Eigenschaft, dass das nicht entflammbar ist oder schwer entflammbar ist. Trotzdem Materialprüfanstalt Leipzig, 3x3 Körper getestet unter 30 Tonnen Belastung und 1000 Grad Befeuerung. Von hinten hat man im Prinzip die Zeit gestoppt. Wie lange hält so eine Wand? Und wenn man 30 Minuten durchhält, ist das schon ziemlich gut. Also man kann schon bauen, 60 Minuten noch besser. Und wir haben den Test nach 99 Minuten abgebrochen, ohne dass die Wand sich in irgendeiner Form verändert hat, ohne dass das Rauch durchgetreten ist. Und das ist natürlich REI 90. Das ist ein exzellenter Wert. Ja, das heißt, Holzbau an sich heißt nicht Brand, sondern es ja, heißt ist ja so ein Brandschutz. Genau. Und die Ursachen, genau, also kein Harz im Holz, Wabenstrukturen und geringer Ligningehalt tragen dazu bei, dass bei einer Befeuerung die Außenschicht zu Kohle wird und isolierend wirkt. Und mit diesen Werten waren wir zum Jahresende fertig und haben den Markteintritt für unsere Kiri-Blocks im Januar auf der Baumesse in München gehabt. Und ja, war ein hat riesig Spaß gemacht, aber war für uns natürlich auch eine ja, ganz neue Welt. Das ist ja die internationale Messe für Bau. Und wir mit unseren Pflanzen, wir haben da Pflanzen ausgestellt und haben gesagt, okay, von der Pflanze zum Baumodul, wir machen alles. Und das hat schon wahnsinnigen Effekt gehabt. Und wir hatten wirklich also durchgehend Gespräche und sehr positive Resonanz. Das hat uns natürlich mehr als beflügelt für dieses Jahr, ja.
Ja, das klingt ja wirklich nach dem Baustoff der Zukunft. Auch wenn man bedenkt, dass man auch andere Sachen wieder wie Dämmstoffe spart, dann ist ja die CO2-Einsparung beim Bau, das ist ja eh ein Riesenthema. Das ist ja bei euch dann voll gelungen. Und ich habe mal eher noch was gefunden, was nochmal auf das Gewicht einzahlt. Wenn man einen Karawan mit Kiri-Holz anstelle von klassischen Hölzern ausstattet, dann kann man bis zu 140 Kilogramm Gewicht sparen bei dem Auto, was sich ja auch wieder dann auf Benzin und alles Mögliche auswirkt. Deswegen wird, glaube ich, Kiri-Baumholz auch so gerne im Sport genommen, bei Segelsport und dergleichen, aber auch bei Musikinstrumenten findet man das mittlerweile wieder, weil das so eine tolle Eigenschaft hat. Ja, jetzt setzt ihr beim Holz halt nur auf eine Sorte, nämlich dem Kiribaum. Aber in eurer Unternehmenskultur, glaube ich, sieht das ein bisschen anders aus. Da setzt ihr nämlich auf Vielfalt, ne? Ich habe mal so auf eure Webseite geschaut und von den dort aufgeführten Teammitgliedern sind 18 männlich und 21 weiblich. Und das ist ja schon über dem klassischen Durchschnitt und es sieht auch sehr bunt gemischt aus. Ihr seid ja noch gar nicht so alt, also ne, 15 Jahre, hat man gerade gesagt. Wie hat sich denn diese Unternehmenskultur bei WeGrow so entwickelt? Wie habt ihr Einfluss darauf genommen?
Gar nicht, ist für uns gar nicht Thema. Also das ist wirklich, wir selber haben schon immer uns eigentlich nicht lokal zugehörig gefühlt. Also meine Biografie sowieso, ich habe so viele Umzüge, Schulwechsel. Peter war fast überall auf der Welt. Also man hat nie irgendeine Begrenzung im Kopf, Empfinden oder Werten jemals gehabt, auch, also wir zu Hause nicht, aber wir selber nicht. Also es gibt's das nicht. Weder Alter noch Religion noch Hautfarbe noch Zugehörigkeit noch Sprache noch irgendwas spielt für uns eigentlich eine Rolle, gar nicht. Sondern es sind Menschen, die die gleichen Dinge wollen und bestimmte Dinge können und die sind immer willkommen, ja, und das ist, also das hat sich bei uns nie thematisiert, wir gucken auch nicht auf Alter, auf gar nichts, wir haben so gemischtes Team, aber es ist keine Strategie dahinter, sondern es ist einfach nur, wir brauchen bestimmte Ressourcen, wir schreiben die aus, die Leute kommen und diese Vielfalt ist ja ein Innovationstreiber, ja, also es ist ja ein Austausch von Erfahrung auch, von der Herangehensweise und das ist aber, ich sag mal, ganz natürlich. Also es ist nicht taktisch durchdacht. Erst mit der Entwicklung des Unternehmens, wo auch Börsennotierung Thema war, wurde ich mit diesen Fragen konfrontiert vom wegen, ach, ihr habt das ja schon oder ah, super. Ja, wo ich dachte, ach so, ja, dann ist doch gut. Ja, aber wir leben das nicht von außen, sondern es ist, also wir als Unternehmensführung, sage ich mal, wir können diese Gedanken gar nicht nachvollziehen, dass man in irgendeiner Form darauf achtet, dass einer weniger oder mehr ist als andere. Also das kennen wir so nicht und deswegen ist das auch. Aber das Wertesystem im Unternehmen, also wir hatten auch manchmal verirren sich solche Mindsets und die sind dann aber ganz schnell wieder raus. Also das ist wirklich so. Es muss uns auch Spaß machen, miteinander zu sein und das macht es Spaß, wenn alle sich wohlfühlen, ja. Und wir arbeiten so hart, also wir haben solche Herausforderungen hier zu meistern. Da soll bitte nichts anderes einen belasten. Also das ist schon extrem wichtig, ja.
Ja, das heißt, ihr habt eigentlich das Entscheidende in der Diversität. Ihr habt die nicht in der Optik, ne, weil viele achten ja bei Diversität immer nur auf Optik. Ja, jetzt Frauen, Männer, ne, vielleicht auch andere Kulturen womöglich. Aber es geht ja eigentlich um Diversität in den Köpfen. Und wenn das dort nicht ist, das, was viele gar nicht verstehen, wenn man sich Frauen anguckt, ich werde immer böse angeguckt, wenn ich sowas sage. Ich habe das auch mal im Vortrag erlebt, weil ich da was zugesagt habe. Es gibt Frauen in Führungspositionen, die sind genau wie die Männer dort Testosteron-Dopamin geprägt, von der Neurowissenschaft her gesehen. Und dann habe ich keine Diversität. Dann habe ich die in der Optik, aber nicht im Hirn. Und das, was wir brauchen, ist Diversität im Hirn. Und ich glaube, ich habe so das Gefühl, das wird bei euch wirklich so richtig gelebt, oder?
Ja, total. Aber ich bin auch so ein Typ, ne? Also wir haben ja zusammen gegründet und ich hinterfrage das auch gar nicht. Also man ist dann, ich finde ganz im Gegenteil, dass man eben als Frau auch ein ganz breites Spektrum an Fähigkeiten hat, auch Verhandlungsfähigkeiten, weil man eben nicht so auf Ego und so manchmal gepolt ist, sondern einfach auch ja anders herangeht, ne? Und ich sehe das als großen Vorteil, aber es ist in keinster Weise eine strategische Überlegung gewesen, dass ich zum Beispiel, wie du gesagt hast, ich hätte es jetzt gar nicht so genau gewusst, da, wie viel wovon wir haben. Also, und wenn sich das verschiebt, dann ist das auch so. Dann zum Beispiel auf der Plantage haben wir natürlich hauptsächlich männliche, weil es halt körperlich super anstrengend ist und da bewirbt sich einfach keine Frau. Ja, aber dann gehe ich und zerre ja auch nicht eine heran. Also das entwickelt sich ganz natürlich. Wir haben ja ein sehr breites Spektrum an Aufgaben. Ne? Also das ist wir haben hier eine Pflanzenproduktion im Labor, im Gewächshaus. Wir haben hier natürlich die Verwaltung, Vertrieb und so weiter. Wir haben Holzverarbeitung, wir haben Plantagenwirtschaft. Das heißt, auch vom Bildungs- und Fachspektrum sind solche gigantischen Unterschiede. Und das alles unter einen Hut zu bringen, das ist manchmal merkt man das. Jeder hat so seinen eigenen Kopf. Ja, also das haben wir auch oft gelebt. Aber was wir auch merken, dass wir immer mehr zu einer Organisation werden. Und das ist schön zu sehen. Aber es ist für uns alle ein Reifegrad, also für uns als Führung ganz besonders.
Sehr, sehr cool. Ihr seid wirklich quasi ein Role Model, was sinnstiftendes Unternehmertum angeht. Ich glaube, über euch könnte man ein ganz tollen Buch schreiben. Das wäre mit Sicherheit sehr, sehr spannend. Aber da sind wir tatsächlich beim Thema Sinn und den Sinnstift, ne, den ich ja verschickt habe.
Der Sinnstift.
Kurze Erklärung, wie man ist, das ist jetzt kein Bleistift, also der Sinnstift ist ein Bleistift jetzt nicht aus Kiri-Baumholz, aber wenn man den fertig geschrieben hat, hat er oben so eine kleine Samenkapsel, die kann man dann einpflanzen und wenn man das dann kräftig gießt, kommen da hoffentlich hübsche kleine Vergissmeinnicht raus. Und zu dem Sinnstift gibt es immer eine Frage, die ich dir jetzt stelle. Was ist denn dein wichtigster Kernwert, der für dich besonders wichtig ist, wo du sagst, da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig?
Ja, also es gibt so unverhandelbare Werte, nenne ich das. Da sind nicht viele, aber das ist halt der Höchstmaß an Respekt dem Leben gegenüber insgesamt. Also Menschenleben hat für mich eine übergeordnete Bedeutung und Priorität. Und dazu gehört auch Würde, Freiheit, Selbstbestimmung und in gewisser Weise auch Wohlstand, Wohlbefinden. Und alles, was das antastet, empfinde ich als ganz fürchterlich. Und es gibt nichts, was das wert ist, dass das angetastet wird. Das ist eigentlich so, sage ich mal, die Grundprämisse. Bei allem anderen bin ich eigentlich recht flexibel. Also das ist je nach Phase, hat man manchmal auch nicht die Option, um alle seine Werte durchzubringen. Ja, aber es gibt diese unverhandelbare Ebene und das betrifft ja letztendlich demokratische Werte, aber auch wirklich dieses Respekt vom Leben. Aber ich erwarte auch, dass man selber als Lebender sich verpflichtet fühlt, das Beste draus zu machen. Also das ist auch etwas, was ich auch von mir eben erwarte. Jetzt hast du das Glück, dass du genau so, ne, hier bist und mit bestimmten Fähigkeiten ausgestattet und bestimmter Lebensenergie. Und dann verplempern das auch bitte nicht. Also das ist auch etwas, was ich auch tatsächlich einfordere in meinem System, ja. Also ich nerv die Leute damit nicht, aber das ist so ein bisschen die Grundhaltung, ja.
Finde ich eine sehr, sehr beeindruckende Haltung. Ja, wirklich. Okay. Chapeau. Dann kommen wir jetzt zu den drei schnellen Fragen zum Abschluss. Mal gucken, ob du dich da noch dran erinnerst. Bei welchem bekannten und regelmäßig stattfindenden Kunstereignis spielte der Kiri-Baum eine bedeutende Rolle?
Gartenschau? Internationale Gartenschau?
Nee, tatsächlich bei der Documenta 15 in Kassel.
Ja, stimmt. Ja, das hätte ich wissen müssen, ja.
Ja, das fand ich ganz spannend. Wie gesagt, man recherchiert ja mal so ein bisschen. Und ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gefunden. Ich gebe jetzt mal was zu. Ich habe bei Perplexity, das ist ja quasi der Gegenpol zum ChatGPT, mal so ein paar Fragen zum Kiri-Baum eingegeben. Und da wurde mir das ausgeworfen. Und dann wurdet ihr auch ganz schnell genannt, weil WeGrow hat dort 100 Kiri-Bäume für die Pflanzung in Kassel, was so ein Projekt gespendet.
Das stimmt. Ne? Da wurde auch ein Tempel gebaut, der da steht, Tempel der Ruhe.
Ja. Genau, Raum der Stille hieß der. Der wurde vollständig aus Kiriholz gefertigt und es gab noch einen Catwalk aus Kiriholz, der von der Wilhelmshöher Allee bis zum Hallenbad Ost führte und auch aus Kiriholz bestand.
Das stimmt.
Der Steg symbolisierte den Wunsch nach einer engeren Anbindung der östlichen Stadtteile Kassels, stand da noch dabei. Fand ich wirklich großartig. Und ja, dann ab dem Moment fand ich eigentlich ganz spannend, wurde rund um Kiri-Baum bei Perplexity, also wurde dann nur noch WeGrow genannt. Und das fand ich insofern faszinierend, weil ja es durchaus ja auch andere Anbieter, glaube ich, gibt oder andere Leute, die sich damit beschäftigen. Und
also jetzt, wo du das sagst,
ja. Ihr seid von eurem Content so gut, dass ihr bei KI definitiv genannt werdet.
Ja, aber tatsächlich das Holz für den Tempel haben wir geliefert und die Bäume auch und gepflanzt.
Super.
Ich hab's vergessen.
Macht nichts. Ihr habt mit Sicherheit jede Menge andere Sachen im Kopf. Ich find's schön. Also, zweite Frage. Gibt es eine Persönlichkeit in deinem Leben, die dich besonders beeinflusst oder geprägt hat?
Nee, eine bestimmte nicht. Also ich sauge wirklich jeden Tag Informationen auf und ich höre Menschen sehr genau zu, auch wenn ich nicht immer so wirke. Aber es gibt nicht einen, denen. Aber alle, die im Prinzip ja, dafür einstehen, dass Dinge besser zu machen, beeindrucken mich schon, ja.
Und jetzt meine Lieblingsfrage, weil da lerne ich immer ganz viel oder kriege dann immer viel Anregung. Welches Buch würdest du mir empfehlen, was ich unbedingt lesen sollte? Was liest du gerade zum Beispiel? So
ja, ganz wichtig. Also ich lese gerade das Buch Was gilt? Von Wilhelm Vossenkuhl. Das ist auch kein so neues Buch. Das ist mir jetzt irgendwie durch so, habe ich gesucht und gefunden. Da geht es um den Zusammenhang zwischen dem, was ist und dem, was soll. Also letztendlich, was ist die Wahrheit, ja? Oder was ist die Realität? Und das habe ich aber gerade erst angefangen. Das kam vor ein paar Tagen. Deswegen kann ich dir noch nicht so viel zu sagen. Aber ich fand das interessant. Das ist ein bisschen philosophisch abstraktere Herangehensweise an die Dinge, die wir als Realität formulieren oder eben erwarten. Und ich finde, das passt besser denn je zu der heutigen Zeit, wo man wirklich zumindest teilweise Verwirrungen feststellt, dass Menschen nicht genau wissen, was wahr und nicht ist. Also das, ja.
Und damit hat sich die Frage wieder gelohnt, weil das Buch kenne ich noch nicht und werde es mir direkt angucken gleich.
Ja, dann können wir es austauschen.
Genau. Ja, das war's. Vielen Dank, dass ihr auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Aline Gasparian, Gründerin und Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG. Und natürlich gibt es den Link zur Website wieder unten in den Shownotes, sodass ihr euch über dieses wirklich sensationelle und innovative Unternehmen informieren könnt und gucken könnt, wie könnt ihr demnächst euer nachhaltiges Haus aus Holz bauen und sogar dann noch vorher mit dem Eigenkapital ein bisschen Geld verdienen. Das ist ja ganz wichtig. Mein Name ist Jürgen Schöntauf von Sinnstifter Kultur und unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und wir haben auch heute wieder gesehen, dass es in Deutschland ja wirklich ganz, ganz tolle Unternehmen gibt, die sensationelle Ideen haben, wo sich wirklich was tut und die ja aufs Gemeinwohl einzahlen. Und das ist ja auch der Grund oder das, wofür sinnstiftendes Unternehmertum so wichtig ist. Denn es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen für die Gesellschaft, die Umwelt und die Menschen. Und ich glaube, WeGrow ist ein Unternehmen, die das wirklich in allen Facetten perfekt umsetzen. Ich bin da wirklich heute ganz, ganz froh und dankbar, dieses Gespräch geführt zu haben. Deswegen ganz herzlichen Dank an dich, liebe Aline, für dieses tolle, inspirierende Gespräch. Das war mir echt ein Fest heute.
Vielen Dank, Jürgen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, dass ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt und mir auch vielleicht mal ein Feedback gebt. Und dann bis zur nächsten Folge mit vielleicht wieder weiteren spannenden Gästen.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.